Willkommen bei Was Bitcoin bringt, präsentiert von Coinfinity. Heute ist extra Folge Nummer 2 mit dem Luca. Hallo Luca.
Servus Nico.
Wir haben was mitgebracht heute. Layered Money von Nick Bhatia ist jetzt auf deutsch erschienen im Apricot Media Verlag. Und Apricot Media ist unser neuer Partner, unser neuer Sponsor im Reig. Und da freue ich mich sehr, denn Apricot Media bringt die besten Bitcoin-Bücher, die so erscheinen auf der ganzen Welt, auf Deutsch. Sie machen das inzwischen sehr schnell. Sie haben den Bitcoin Standard gebracht und jetzt Layered Money. Hast du es gelesen?
Ich habe es gelesen, ja. Du hast es mir in die Hand gedrückt, hast gesagt, ich habe es in einem Tag gelesen. Ich habe doch ein bisschen länger gebraucht. Also für mich war es ein bisschen komplizierter. Du bist jetzt hier schon, ich weiß, du bist schon länger drin im Bitcoin-Thema, im Geldthema. Für mich war es nicht ganz so easy wie für dich, aber es ist ein sehr spannendes Buch und ja, ich habe es gelesen.
Ich wünsche mir manchmal, dass ich nicht so tief werde im Geldthema. Ja? Also es macht das Leben nicht unbedingt immer einfacher. Es ist nicht automatisch, dass man dann irgendwie das alles durchschaut. Im Gegenteil, man macht sich vielleicht noch mehr Sorgen, noch mehr Probleme. Aber gut, wenn man einmal sozusagen die rote Pille geschluckt hat, dann kannst du auch nichts mehr machen. Oder die orange Pille in dem Sinne. Layered Money, für mich besonders wichtig, ich habe es auch im Interview mit Nick Bhatia erwähnt, das am Dienstag erscheint. Ein wichtiger Stützpfeiler unserer Kooperation mit Apricot Media ist, dass wir also mit den Autoren der Bücher, die sie rausbringen, reden können. Und ich habe mich sehr gefreut. Nick Bhatia ist ein junger Professor an der University of Southern California. Er ist Buchautor natürlich, aber er ist auch erfahrener Trader am Treasury's Desk. Also er hat getradet mit Staatsanleihen und so. Er ist nicht zu alt, noch keine 40. Und ist halt auch in dieses Bitcoin-Rabbit-Hole hineingefallen und hat ein Buch geschrieben, das meiner Meinung nach wirklich zum ersten Mal eigentlich es versucht, Bitcoin als Geld zu erklären, auf Basis dessen, wie Geld eigentlich immer funktioniert. Layered Money, das sind diese Schichten. Jetzt hast du gesagt, okay, ich habe es in einem Tag gelesen, das stimmt, ich habe es auf Englisch in einem Tag gelesen, die Übersetzung inzwischen auch, sehr, sehr gut gelungen. Was ist denn das, was dir als erstes aufgefallen ist? Was ist denn das, was bei dir hängen geblieben ist?
Naja, du hast mir das gegeben in der Ansicht, dass ich das lesen soll, weil wir über Bitcoin reden. Und das Spannende an dem Buch ist aber, dass es ja gar nicht so sehr am Anfang um Bitcoin geht, sondern eher um die Geschichte des Geldes und eben um diese Layer der Money.
Vielschichtiges Geld
ist es dann. Die Schichten des Geldes, genau. Und das ist eben dieses Prinzip, das er aufbaut. Und bei dem bin ich noch am Anfang mitgegangen. Da geht er am Anfang davon aus, dass Gold ist die oberste Schicht des Geldes, weil Gold ist hartes Geld in dem Sinn. Da gibt es auch ein Zitat, glaube ich, da, wo er sagt, von einem anderen Autor.
JP Morgan, Gold is money, everything else is just credit.
Genau. Yeah. Und dann geht er eben weiter, dass er sagt, danach wurde eben die zweite Schicht eingeführt. Bei dem gehe ich noch mit. Da kann ich mir vorstellen, dass das Geld ist schwierig, mit dem umzugehen, weil es ist halt, wie sage ich es am besten?
Schwer transportabel.
Es ist schwer transportabel. Man kann nicht so schnell
damit umgehen. Wenn du mit Goldmünzen durch die Gegend fährst,
genau, kommt dann eher. Es ist sehr viel wert. Schon ein einzelnes Stück ist sehr viel wert. Deswegen hat man sich dann entschieden, dass man quasi diese Wechsel, diese Scheine quasi in den Umlauf bringt, die quasi dann in Gold transferiert werden können. Habe ich das richtig verstanden? Stimmt das so?
Im Großen und Ganzen. Also du hast einfach ein System, in dem du... Ultimativ ist jedes Geldsystem, so wie Bitcoin auch, eigentlich nur ein Excel-Sheet. Ja, wer schuldet wem was, wo liegt wie viel Geld etc. pp. Genau. Das kannst du entweder machen, indem du wirklich eine Liste führst oder indem du physische Objekte nutzt dafür. Und in der meisten Zeit wurden physische Objekte genutzt. Und Gold ist so ein physisches Objekt.
Genau.
Und das Problem war natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt, A, ist es schwer transportabel und B, konntest du natürlich dann später über die Ausgabe von Papiergeld, so wurde Papiergeld erfunden, Banknoten erfunden, ursprünglich von den Goldschmieden.
Da will ich aber reingehen, genau. Ja. Weil dann führt er eben diese dritte Schicht ein, diesen privaten Sektor. Da ist mir jetzt nicht ganz klar, wie definiert sich der? Also in der zweiten Schicht verstehe ich, da sind das dann Zentralbanken, sind das die Banken der Nationen, die dann quasi mit den Menschen am Anfang interagiert haben. Und dann kommt dieser private Sektor dazu. Weil in dem Buch wird nicht so ganz ein gutes Beispiel dafür gegeben. Kannst du mir da ein Beispiel dafür geben, wie die erste Schicht ist Gold, die zweite Schicht sind Zentralbanken, wenn ich das richtig verstanden habe, und die dritte Schicht sind dann Eben private Banken, kann man das so einfach sagen?
Ja und nein, es kommt jetzt ganz stark darauf an, von welchem System wir reden. Weil in dem Buch wird wirklich beschrieben, das Geldsystem rückgehend hunderte Jahre. Mhm. Ja? Ein wichtiges Beispiel zum Beispiel, um auch Bitcoin zu verstehen, ist die Geschichte vom Florin, der Goldmünze.
Ist ja auch ein eigenes Kapitel.
Also ein eigenes Kapitel, als das erste Kapitel. Und ich glaube, es ist deswegen auch das erste Kapitel, weil er einfach da ein Beispiel für Bitcoin sieht. Warum? Weil der Florin, die Goldmünze, in Ungarn bis heute die Landeswährung danach benannt, hatte einfach eine 400 Jahre lange Geschichte auf Basis dessen, dass sie eben nicht von den Machthabern debased, also quasi verwässert wurde oder kaum verwässert wurde. Es war eine sehr, sehr stabile Goldmünze, die sich aufgrund ihrer Stabilität eigentlich in ganz Europa durchgesetzt hat. Während es gab vorher und nachher Beispiele dafür, aber die haben nie so lange gehalten, weil auch mit richtigem Gold, also wirklich kann man quasi das Geld verwässern. Du kannst als Staatsoberhaupt die Goldmünzen einziehen, mit weniger Goldgehalt wieder ausgeben oder du kannst sie als Nutzer abklippen. Daher kommen die Rillen auf der Seite der Münzen, die heute noch verwendet werden, obwohl natürlich keiner einen Euro oder einen Dollarmünze abklippen will. Jetzt ist es so, dass diese Systeme, wenn man jetzt nur von Gold und dann später vielleicht Schuldscheinen für Gold, das irgendwo im Tresor liegt, das ist noch alles relativ einfach verständlich. Wirklich kompliziert wird es dann, wenn Bankensysteme dazukommen, Zentralbanksysteme dazukommen und das System, das wir heute haben, ist unendlich kompliziert. Er unterscheidet im System, das wir heute haben, wenn es um das Zentralbankgeld geht, unterscheidet er zwischen dem Geld, das die Zentralbank an Banken ausgibt, dem Geld, das die Zentralbank an die Bevölkerung ausgibt und dem Geld, das die Banken an die Bevölkerung ausgeben. Das Geld, das die Zentralbank an Banken ausgibt, das sind die Reserven. Das ist das, was die Banken dann auch wieder bei der Zentralbank hinterlegen. Dafür zahlen sie jetzt dann Minuszinsen. Das ist jetzt in der heutigen Welt so. Auf Basis dieses Geldes können die Banken dann quasi mit Hebel, weil sie nur einen gewissen Teil als Reserve zurückhalten müssen, sogenanntes Buchgeld an dich und mich ausgeben. Also wenn ich zur Bank gehe und ich hole mir dann einen Kredit, dann geht die Bank her und sagt, kein Problem, das machen wir einfach de facto aus dem Nichts, hier hast du das Geld, du schuldest uns das Geld jetzt und das Geld wurde quasi neu geschaffen auf Basis der Reserven, die die Bank hat, aber die Bank wird nie zu wenig Reserven haben, weil diese Mindestreserve, die heute verlangt wird, ist schon sehr gering. Und dann gibt es eben das Geld, das die Zentralbank direkt an die Bürger ausgibt und das ist Bargeld. Dann landen wir dann zum Beispiel ganz schnell bei digitalen Zentralbankwährungen, bei der Frage, wie wirst du in Zukunft diese Rolle leisten können, wenn alles digital ist. Weil nur Bargeld am Ende des Tages ist tatsächlich gesetzliches Zahlungsmittel. Der Rest ist, das ist jetzt das heutige System, wird geduldet. Und jetzt geht er her und sagt, okay, mit Bitcoin haben wir eigentlich ein neues Geld der untersten oder obersten Schicht eigentlich. In seiner Pyramide ist Gold oder das Basisgeld eigentlich immer oben auf der Pyramide. Man kann die Pyramide auch umdrehen, dann macht es vielleicht mehr Sinn. In meinem Kopf macht es ehrlich gesagt mehr Sinn. Also ich hätte es so gemacht.
Ich habe es jetzt so kennengelernt, für mich macht es auf der anderen Seite auch Sinn. Also das System von oben nach unten eben so runter sickert und unten ist dann die breite Masse, die das dann verwendet eben.
Genau.
So habe ich es verstanden jetzt.
Genau, das stimmt auch. Ja. Also in dem Buch wird sehr gut beschrieben, wie wir dorthin gekommen sind. Es wird sehr gut beschrieben, wie wir zu Systemen gekommen sind, wie den Notenbanken, wie es notwendig war, dass einfach diese zentralen Stellen geschaffen wurden, um auch das Chaos, den Wildwuchs an verschiedenen Schuldwechseln und Papierwährungen und an anderen Dingen unter Kontrolle zu bekommen, aber eben auch die Nachteile dessen, dass die Notenbanken die alleinige Kontrolle über die Geldmenge haben. Ich finde das Buch deswegen so gut, weil es eben Bitcoin in einen Zusammenhang mit der Geschichte des Geldes hunderte Jahre zurückstellt. Und eben zum Beispiel dieses Beispiel mit Florin sehr gut, weil es eben diese Stabilität bringt. Und Bitcoin hat auch diese Stabilität.
In dem Buch beschreibt er dann, dass er davon ausgeht, dass es wahrscheinlich ist, dass Bitcoin irgendwann den Wert sogar von Gold übersteigen wird. Da sind wir jetzt noch lange nicht da. Ich glaube, es ist noch immer nur ein Bruchteil des Wertes vom Gold. Aber von welchem Zeitraum redet Nick Batia da, wenn er sagt, Bitcoin wird irgendwann den Wert von Gold übersteigen?
Ja, in die Zukunft schauen ist immer schwierig.
Ja, ist immer schwierig.
Kommenden Dienstag haben wir ein Interview mit Nick Batia, wo er auch darüber redet. Und das werden wir bringen, auch natürlich im Podcast, das bringen wir auf YouTube und das bringen wir auch mit deutschen Untertiteln auf YouTube, um eben das Ganze auch der deutschsprachigen Öffentlichkeit zu präsentieren. Und da erklärt er das auch ein bisschen. Da gehen wir vor allem auf die Frage wirklich ein, kann Bitcoin so etwas sein wie die nächste Weltreservewährung? Und eine ganz einfache Antwort auf diese Frage ist, damit das überhaupt möglich ist, muss es einfach mal wachsen. Bitcoin ist immer noch relativ klein. Also wir reden hier von einem Gesamtmarktkapitalisierung von ungefähr 1 Billion, also 1 Billion, das sind 1000 Milliarden, 1000, 1 Milliarde, das sind 1000 Millionen. Ist immer noch viel Geld, also don't get me wrong, aber Gold ist ungefähr 10-mal so groß. Ja. Und Gold hat heute auch ja keine offizielle Rolle im Finanzsystem, ist aber jetzt natürlich etwas, das auch vor dem Hintergrund der kriegerischen Auseinandersetzung in Europa, vor dem Hintergrund der Wirtschaftssanktionen und so weiter, auch wieder stärker in den Mittelpunkt rücken wird, weil natürlich auch gerade der Osten, gerade Russland, gerade China sehr stark auf Gold setzen. Was aber nicht ganz richtig ist, aber sie haben immer noch weniger Gold als zum Beispiel die Europäer oder die Amerikaner. Ja? Und das ist ganz faszinierend. Etwas, das mich an Gold auch immer fasziniert hat, ist, dass zwar die Notenbanken sagen, naja, also wir brauchen ja Gold eigentlich für nichts mehr und es ist nicht mehr Teil des Geldsystems und es hat sich eigentlich erledigt mit dem Gold. Und das stimmt auch. Seit 1971 ist es das nicht mehr. Aber sie haben es noch in ihren Kellern liegen.
Ja, vor allem, und Nick Barty schreibt da, glaube ich, sogar, dass seit der Krise wurden die Goldreserven wieder aufgestockt. Vor allem in den USA.
Das ist korrekt. Die Goldreserven, nein, in den USA wurden sie nicht aufgestockt. Nicht aufgestockt. Nein, nein. Die USA haben tatsächlich seit 1971 am Goldmarkt offiziell nichts mehr getan. Es war so, dass der Dollar war einwechselbar in Gold von 1946 bis 1971. Und ab dem Zeitpunkt, wo Nixon eben dieses Goldfenster geschlossen hat, sind wir eben in diese reine Papierwelt getreten, in der wir heute sind. Wer Goldreserven aufgebaut hat, waren dann die Europäer, waren eben die Asiaten etc. pp. Also die Amerikaner haben eigentlich nur Goldreserven abgebaut nach dem Zweiten Weltkrieg und die stehen jetzt bei ungefähr 8000 Tonnen. Wie gesagt, aber Gold spielt in unserem Alltag, in unserem währungspolitischen Alltag auch jetzt keine große Rolle, zumindest nicht offiziell. Es gibt aber eine sehr interessante Section auf der Website der holländischen Nationalbank, wo sie ziemlich genau erklärt, naja, wofür brauchen wir das Gold? Naja, auf gut Deutsch oder auf gut Holländisch, wenn uns der Laden komplett um die Ohren fliegt, wenn einfach Chaos herrscht, wenn das Finanzsystem zusammenbricht, wenn das Geld nichts mehr wert ist, wenn wir auf gut Deutsch Scheiße bauen beim Management des Euros, dann brauchen wir irgendwas, wo wir wieder anfangen können. Ja, ja. Und das wird dann natürlich Gold sein. Und ich glaube, es war der amerikanische Autor Nick Carter, der gesagt hat, je länger er sich mit Bitcoin beschäftigt, desto mehr respektiert er Gold. Und je länger er sich mit Gold beschäftigt, desto froher ist er, dass wir Bitcoin haben. Und ich glaube, das ist der richtige Zugang. Also man kann von Gold wahnsinnig viel lernen. Auch in dem Buch natürlich wird Gold als eine der wichtigsten Geschichten dargestellt.
Das ist der Ausgangspunkt eigentlich.
Und deine Frage ist, wird Bitcoin einmal auf den Preis von Gold steigen? Naja, man kann das so hochrechnen. Ja, wenn man davon ausgeht, dass Bitcoin sich weiter etablieren wird und weiter proliferaten wird als Währung des Internets, als Gold des 21. Jahrhunderts, wenn man so will, auch darüber können wir ewig reden, ob das jetzt ein guter Vergleich ist oder nicht, dann ja, also ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, der Goldpreis, also der Bitcoin-Preis, irgendwie auf eine Unze gestiegen ist, also dann so hoch war wie eine Unze. Und da habe ich mir noch gedacht, naja, das wird sich alles erledigen, nicht? Das wird Gold wird immer nur sein Gold und Bitcoin interessiert niemanden. Heute möchte ich mir jetzt gar nicht ausrechnen, wie viele Unzen ich gerade bekommen würde für einen Bitcoin. Ja.
Das Thema CBDC, das wird auch angesprochen im Buch. Warum brauchen wir das? Warum im Buch geht Nick Barty auch darauf ein, dass das mit dem Lightning-System immer schneller gehen wird, dass wir auch einfach direkt mit Bitcoin Transaktionen durchführen. Dann spricht er aber davon, dass die Zentralbanken und Nationen diese CBDCs einführen wird, mit großer Wahrscheinlichkeit. Warum brauchen wir die?
CBDCs sind Central Bank Digital Currencies. Warum brauchen wir die? Das ist eine gute Frage. Derzeit ist das völlig ungeklärt. Es gibt verschiedene Motivationen. Eine Motivation ist eben die Tatsache, was ich vorher schon erwähnt habe, das ist die harmloseste, dass es eben im digitalen Raum aus Sicht der Notenbanken etwas braucht, das die Rolle von Bargeld spielt. Bitcoin ist digitales Bargeld. Aber der Unterschied zwischen Bitcoin und einem Central Bank Digital Currency ist, dass Bitcoin quasi privates Geld ist. Das heißt, so wie Gold auch. Ja? Privat im Sinne von, es kommt nicht vom Staat. Nicht im Sinne von, es hat eine Firma gegründet oder so, also es gab auch das in der Vergangenheit und es gibt auch das heute nicht, dass also quasi eine Bank oder eine Firma eine eigene Währung herausgibt. Das ist jetzt natürlich über die ganzen Kryptowährungen, kann man sagen, da sind wir jetzt wieder angelangt. Aber Bitcoin, so wie Gold, ist eher eine, ja, kann man schon sagen, natürliche Erscheinung. Steht keine Firma dahinter. Es ist dezentral, es ist selbstverwaltet eigentlich. Und CBDCs sind quasi also gleichzeitig eine Antwort auf die Herausforderungen der Digitalisierung generell, als auch auf Bitcoin natürlich, als auch einfach aufeinander. Also das Problem bei den digitalen Zentralbankwährungen oder bei digitalen Dingen generell ist ja, dass sie keine Grenzen kennen. Bitcoin kennt keine Grenzen, das Internet kennt keine Grenzen. Aber Währungen kennen Grenzen, sogar sehr genaue Grenzen. Und Auslandsüberweisungen sind teuer und dauern lange. Und jede Zentralbank hat einen gewissen Machtbereich innerhalb von nationalstaatlich festgesetzten Grenzen. Auch der Euro hat halt dann zig Länder festgesetzt, aber auch da gibt es quasi Grenzen. Und das ist ein Problem. Die Chinesen nutzen CBD, wollen unbedingt diese CBDC zuerst haben, auch aus verschiedenen Gründen, dazu komme ich gleich. Aber wenn es ihnen gelingt, die zu etablieren, dann könnten sie theoretisch auch europäische Firmen oder sogar Privatpersonen mit Konten ausstatten, wo ich dann in Yuan handeln kann. Was natürlich, wenn ich jetzt mit China irgendwas zu tun habe, ist das ein interessanter Vorschlag. Aber das verwischt dann die Grenzen und plötzlich hätte ich einen Währungswettbewerb innerhalb eines, keine Ahnung, innerhalb von Europa zum Beispiel. Ja, könnte ich dann Yuan nutzen, Bitcoin nutzen, Euro nutzen und da wird es dann messy. Aber das zweite Problem bei Central Digital Currencies ist auch eben das, wofür es die Chinesen auch nutzen, das ist Überwachung. Und das ist natürlich wirklich ein Albtraum-Szenario eigentlich, wo du, weil Geld ist quasi das perfekte Mittel, um Menschen auf Schritt und Tritt zu überwachen. Jetzt kann man sagen, okay, wir nehmen eh freiwillig unsere Handys mit und zahlen auch schon über Apple und so weiter, aber wenn das Ganze dann noch Teil des staatlichen Überwachungssystems wird, dann wird es ganz gefährlich. Wir könnten da jetzt ins Detail gehen, das will ich gar nicht. Ich glaube, dass Central Digital Currencies noch ein Thema sein werden, über das wir viel reden werden. Aber die Wahrheit ist, dass von all den Dingen, die er in dem Buch beschreibt, ist das noch das eigentlich mit den meisten offenen Fragen, weil es gibt noch nicht wirklich genaue Pläne dazu, wie das im Westen implementiert werden soll.
Und ich glaube, er geht auch immer, das ist so eine Kernaussage vom Buch, dass er am Ende wird sich immer alles an Bitcoin orientieren, weil einfach, wie du gesagt hast, Bitcoin dezentral ist, weil Bitcoin am Ende, die Menschen werden Bitcoin am meisten vertrauen am Ende.
Sagen wir so, es ist tatsächlich eine sehr mutige Aussage von Nick, dass er grundsätzlich davon ausgeht, dass Bitcoin die Voraussetzungen hat, tatsächlich die digitale Reservewährung der Zukunft zu werden und dass das quasi der Path ist, auf dem er Bitcoin sieht, was für die meisten Menschen, die sich mit dem Thema noch nie beschäftigt haben, völlig verrückt klingt natürlich. Ja? Also wir haben Gold, wir haben Euro, Dollar, wir haben diese ganzen extrem mächtigen Strukturen. Und dann haben wir Bitcoin, dieses fast schon organisch sich entwickelnde dezentrale Netzwerk, das immer wieder in die Medien kommt, aus hunderten verschiedenen Gründen, oft auch negativ natürlich, und aber weiter wächst. Und ja, die ökonomischen Incentives sind so gesetzt, das ist das, was er auch beschreibt und das erklärt er auch im Interview, das wir am Dienstag bringen, sehr gut, dass er glaubt, tatsächlich Bitcoin wird die Weltreservewährung. Es ist aber nichts, was von heute auf morgen passiert, das darf man nicht vergessen. Also was mich an Bitcoin wirklich, jetzt kann ich sagen, was mich am meisten fasziniert, aber das sage ich dann wahrscheinlich dreimal in einem Gespräch. Ja. aber was mich wirklich fasziniert ist, es ist bottom-up. Es ist nicht top-down. Es ist einfach da und es wird von Menschen und von Individuen eingesetzt und adoptiert, nicht von Staaten, die das dann vorgeben, dass die Menschen das machen müssen. Und genau so funktioniert Wirtschaft. Genau so funktionieren Systeme. Es gab nach der Finanzkrise 2008 mehrere Ansätze, das Wirtschafts- und das Geldsystem zu reformieren. Ja, Bretton Woods ist ein Beispiel. Bretton Woods war das Hotel oder der Ort, in dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Währungsordnung neu geortet wurde auf Basis des Dollars und jetzt wollte man ein zweites Bretton Woods machen. Die Chinesen sind 2009 hergegangen und haben gesagt, wir brauchen ein neues multipolares Geldsystem, das nicht mehr so auf Dollarbasis aufbaut. Ja, dass die Russen seit langem wollen, wissen wir. Die Europäer wollen das in Wahrheit auch. Die Europäer haben in den 1960er Jahren nicht umsonst den Euro angefangen. Ja, das machen die nicht nur aus Jux und Tollerei. Also, und es kam aber nie dazu. Warum kam es nie dazu? Weil eben ein System nichts ist, was du am Schreibtisch entwirfst. Es wurden auch hunderte Bücher geschrieben von teilweise vollkommen Wahnsinnigen, die alle uns erklärt haben, naja, wenn sie nur die absolute Macht über alle Menschen auf der Welt bekommen, dann hätten sie schon eine Idee, wie man ein Geldsystem macht. Aber so funktioniert das nun mal nicht. Du musst es einführen, die Menschen müssen es nutzen. Und Bitcoin ist eben deswegen so faszinierend, und das ist auch etwas, das wir jetzt in Zeiten dieser Krise auch sehen, weil es etwas ist, das den Menschen direkten Zugang ermöglicht. Und deswegen, und das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft auch, die wir in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder bringen werden. Zuerst kommt es bei den Individuen an, dann bei den Familien, dann vielleicht bei den Firmen und am Schluss erst bei den Staaten. Nicht, weil sie wollen, sondern weil sie müssen.
Das ist auch so ein spannender Aspekt, weil Nick Batty immer wieder beschreibt, dass immer wenn neue Innovationen bei Bitcoin hinzugefügt wurden, dass das immer von Leuten waren, die nicht das aus Geldgründen gemacht haben, sondern weil sie eben von dem Bitcoin überzeugt waren. Apropos Buch, apropos Autor, wir sind ja jetzt bald im September diesen Jahres auf der BTC 22.
BTC 22, die BTC. Größte bisherige deutsche Bitcoin-Konferenz. Wir haben es in unserer ersten Folge mit Debbie schon erwähnt. Ich werde dort moderieren. Ich freue mich sehr. Und zwar wurde vor kurzem bekannt gegeben, dass Ijoma Mangold, der Zeitautor, dort auch auftreten wird. Bin großer Fan. Er war jetzt kürzlich im Schweizer Fernsehen, Sternstunde Philosophie, kann ich neben nur empfehlen. Viele haben es wahrscheinlich schon gesehen, weil es sich auf Twitter und in der Bitcoin-Szene extrem schnell verbreitet hat. Er hat, ich würde sagen, Mitte letzten Jahres einen Artikel geschrieben, das schlaue Gold in der Zeit. Jetzt muss man dazu sagen, die Zeit ist, was Geldpolitik und Ökonomie betrifft, oft auf einer ganz anderen Richtung unterwegs, also eher so in der staatlichen, vielleicht sogar Modern Monetary Theory Richtung unterwegs, eher auf den Wirtschaftsseiten. Und dann plötzlich kommt so ein Feuilletonist, ein Literaturkritiker, der sich natürlich super ausdrücken kann und die Dinge schön erklären kann, und haut da so ein richtig cooles, so einen richtig coolen Artikel raus. Über die Rolle von Bitcoin nicht nur als Geld, sondern eben auch als kulturelles Phänomen. Und dem hat er jetzt noch eins draufgesetzt mit seinem Auftritt bei SFR. Und er schreibt offenbar auch gerade ein Buch zu dem Thema. Also auf das freuen wir uns auch sehr. Vielleicht ist das schon heraus. Mitte September, 15. bis 17. ist die BTC 22 in Innsbruck. Auch Marc Wallek von Incrementum, unserem Unterstützer und Sponsor, wird dort auftreten, über Gold und Bitcoin sprechen, und es kommen noch eine ganze Reihe anderer Speaker aus Amerika, ist angesagt, Seyfi Dinamous, der Autor von Bitcoin Standard zum Beispiel, und das sind so die Stargäste, aber eigentlich geht es vor allem darum, die gesamte deutschsprachige Bitcoin-Community zusammenzuholen und einfach da mal lang und breit und offen und ehrlich und schön über all diese Dinge zu reden, die wir da jetzt auch angefangen haben. Wir werden jetzt immer öfter auch Gäste einladen oder Speaker einladen, die dort reden, um sie mal vorzustellen, um ihre Sicht der Dinge zu sehen. Und ich freue mich sehr drauf. Ja. Ich werde das mit Debbie moderieren.
Wie kann man sich das vorstellen dann bei der BTC 22? Ist es eher so in Richtung TED-Talk, dass dann quasi so eine Bühne ist und da sind eben Vorträge von den ganzen Gästen? Oder ist das so quasi auch in Richtung Messe, wie du sagst, wo sich halt auch die Leute untereinander austauschen?
Es gibt verschiedene Elemente. Es gibt einen Industry Day, wo auch die Unternehmer sich vorstellen können. Das geht dann Richtung Messe. Ich glaube, Austausch steht ganz klar im Mittelpunkt. Natürlich Kaffeepausen, Networking und natürlich Party. Party, Party, Party. Ja, ganz klar. Aber ja, also wie das für ein Event so üblich ist, wird es auch eine Bühne geben, und es wird natürlich auch Vorträge geben, aber die grundsätzliche Idee ist tatsächlich, mehr Panels zu machen, mehr Gespräche zu führen auch auf der Bühne. Vielleicht machen wir auch den einen oder anderen Live-Podcast, werden wir noch sehen. Mhm. Ja. Da gibt es auch noch innerhalb der Community viele Ideen, die wir da umsetzen werden. Ich freue mich einfach auch nach der sogenannten Zitadelle letztes Jahr, dass wir jetzt ein Event haben, wo wir wissen, da kommt ein Großteil der deutschsprachigen Community hin. Da wird auch, was die technischen Dinge betrifft, viel besprochen werden natürlich. Man kann einfach viel lernen, man kann Leute kennenlernen. Ich freue mich sehr drauf.
Und unsere Zuhörer können teilnehmen.
Teilnehmen, ja.
Und wir haben einen Tickets kaufen. Code sogar.
Nico21 auf bconf.de, also Bertha Conf, sowie Conference mit C. .de kann man sich die Tickets holen, und Mitte März wären die Preise tatsächlich teurer, also das wäre nicht schlecht, jetzt schon zuzuschlagen. Mit Nico 21 bekommt man 5% Rabatt als Code. Es gibt da ein kleines Kontingent für unseren Podcast, das uns von den Veranstaltern zur Verfügung gestellt wurde. Wenn das aus ist, gibt es leider nicht mehr. Aber ich hoffe, dass wenn das gespielt wird, dass es noch einige bekommen werden.
Wir freuen uns sehr. Wir sind auf jeden Fall dort und werden die Show rocken und die Party machen.
Ich hoffe sehr. Luca, ich danke dir. Bist du schon fertig mit Buch, Lean Money?
Ja, ich habe es
durchgelesen. Wie viele Tage hast du gebraucht?
Ich habe ein bisschen mehr als eine Woche gebraucht. Habe auch nicht jeden Tag gelesen, aber es ist eben doch, man muss sich schon konzentriert hinsetzen. Vor allem am Anfang mit der Geschichte, das ist nicht so leicht. Es wird dann wesentlich flüssiger, wenn es ums Thema Bitcoin geht, finde ich, weil er da quasi einfach so von der Leber losredet. Und da einfach merkt man auch, dass der Nick Batty ein richtiger Fan ist von Bitcoin. Und
das ist einfach ja, gut das zu lesen. Also ich habe es dir gegeben mit den Worten, das muss man lesen, wenn man bei Bitcoin einsteigt. Vielleicht überlege ich es mir das nächste Mal noch einmal für die Einsteiger. Wobei es ist zumindest wirklich ein kohärentes Framework. Ja. Und es geht halt es nicht um Blockchain Basis. Und Mining und also diese Dinge werden da ausgespart, genau. Sondern es geht um die Geldrolle und auch, du hast das Lightning Network vorher erwähnt, auch ein bisschen um die Frage, wie Bitcoin in Zukunft auch wachsen könnte. Also es kommen eben zu Bitcoin noch zusätzliche Schichten hinzu. Und die Banken, die du gerade erwähnt hast, die werden eine Schicht sein. Genauso wie eben das Lightning Network eine Schicht ist. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass Bitcoin, das sogenannte Scaling, findet eben in Schichten statt. So wie bei allen anderen Geldsystemen auch. Und wenn man das gelesen hat, dann versteht man das, glaube ich, ein bisschen besser.
Ja, auf jeden Fall. Also das können wir auf jeden Fall empfehlen.
Können wir empfehlen. Luca, danke. Danke, wünsche einen schönen Tag.
Servus. Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen.